Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Eigentlich sollte es bei dieser U21-Fußball-Europameisterschaft der Fußball im Mittelpunkt stehen. Deutschland ist Titelverteidiger, es geht um die Qualifikation für Olympia und dieses 1:1 der deutschen Mannschaft zum Auftakt gegen Israel ist jetzt nicht das, was die Verantwortlichen sich gewünscht haben. Das ist aber nach dem Spiel vollkommen nebensächlich geworden, dieses Sportliche, denn nach diesem Spiel geht es fast nur noch um rassistische Kommentare gegen zwei deutsche Spieler. Christian von Stülpnagel mit den Reaktionen.
Wenn wir gewinnen, sind wir alle deutsch und wenn wir verlieren, dann kommen diese Affe-Kommentare.
Das war die Reaktion von Youssoufa Moukoko, dem 18-jährigen Dortmunder Stürmer, auf die vielen Hasskommentare, nachdem er im Spiel gegen Israel einen Elfmeter verschossen hatte. Und auch dieser Ausdruck tiefer Enttäuschung rief wiederum viele Reaktionen im Netz hervor. Neue Anfeindungen, aber auch sehr viel Unterstützung, etwa von prominenter Seite wie Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Die Beleidigungen seien menschenverachtend und widerwärtig. Die Nationalspieler zeigten die beste Seite von Deutschland, die rassistischen Kommentare die hässlichste, schrieb sie auf Twitter. Ebenso wie Moukoko wurde auch Jessica Gangkamp von Hertha BSC nach seinem ebenfalls verschossenen Elfmeter auf das Übelste rassistisch beleidigt, etwa mit Affen-Emojis.
Solche Dinge gehören einfach nicht zum Fußball. Ich glaube, wir verschießen nicht extra, sondern wir versuchen, so die Mannschaft so gut zu helfen. Und dann am Ende, wenn du solche Nachricht bekommst, das ist ekelhaft.
Ähnliche Worte wie Moukoko hat auch der U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo gefunden. Er sagt, er sei
schockiert und enttäuscht.
Auch der DFB hat auf die Beleidigungen reagiert. Der sportliche Leiter Nationalmannschaften, Jyoti Chatzialexiou, hat etwa eine strafrechtliche Verfolgung der Verfasser der Posts angekündigt.
Wohlwissend, dass es schwierig sein wird, weil eine große Anonymität im Netz einfach herrscht. Aber nichtsdestotrotz haben wir gesagt, es ist jetzt der Punkt gekommen, dass es reicht. Es reicht einfach, dass wir so viele Kommentare, auch Posts zu diesem Thema bekommen. Und wir wollen einfach auch da ein Statement setzen, uns zu Wehr setzen.
Es sei jetzt wichtig, dass die Politik etwas dagegen unternehme und die Anonymität im Netz aufbreche, so Chatzialexiou weiter. Für Lorenz Narkulain, Professor für Sozialwissenschaften und Rassismusforschung an der Evangelischen Hochschule Bochum, ist eine strafrechtliche Verfolgung der einzelnen Täter aber wenig erfolgsversprechend.
Es ist sehr häufig schwer festzustellen, wer das überhaupt gemacht hat. Es ist sehr schwer, die Leute dann zu belangen. Und immer wieder haben wir erlebt in der Vergangenheit, dass aufgrund von vermeintlicher Geringfügigkeit solche Fälle wieder fallen gelassen wurden.
Stattdessen fordert Lang, dass der DFB das Thema gesamtheitlich angeht und strukturell mehr gegen Rassismus unternimmt.
Ich würde mir wünschen, dass über die Erhöhung des Anteils von Menschen, die selbst zu rassismusbetroffenen Communities gehören, langfristig eine bessere Kompetenz im Umgang mit Rassismus und Diskriminierung in den Sportverbänden, besonders auch beim DFB, gegeben ist.
Denn Rassismus im Fußball ist auch in Deutschland kein neues Phänomen. Schon nach der WM 2006 hatte Gerald Asamoah aus der Nationalmannschaft über rassistische Beleidigungen geklagt. Kampagnen gegen Rassismus scheinen bisher aber wenig bewirkt zu haben. Erst vor kurzem hat der DFB das Thema erneut auf die Tagesordnung gehoben und Pilotprojekte gegen Antidiskriminierung und Rassismus gestartet. Auch international gibt es immer wieder rassistische Vorfälle. Zuletzt hatte der Fall Vinicius Junior für Schlagzeilen gesorgt. Der Spieler von Real Madrid war von Fans immer wieder rassistisch beleidigt worden. Rassismus ist in der spanischen La Liga normal, hatte er damals auf Twitter geschrieben. FIFA-Chef Gianni Infantino hat daraufhin angekündigt, eine Taskforce gründen zu wollen. Die soll Vorschläge unterbreiten, wie Rassismus im Fußball in Zukunft unterbunden werden kann. Denn
si hay racismo, no hay fútbol.
Wenn es Rassismus gäbe, gäbe es keinen Fußball. So einfach sei das. Bei der WM in Katar hatte die FIFA mittels KI versucht, beleidigende Kommentare im Netz zu identifizieren und laut einem Bericht am Ende beinahe 20.000 Posts bei den Plattformen gemeldet. 300 Verfasser solcher Posts habe man ausfindig machen und den Strafverfolgungsbehörden melden können. Die U21-Nationalmannschaft hat angekündigt, sich nach den Beleidigungen gegen Moukoko und Ngankam auf den Sport konzentrieren zu wollen. Schließlich war das Unentschieden gegen Israel auch in dieser Hinsicht kein Erfolgserlebnis für den amtierenden Europameister. Jessica Ngankam hat sich nach den Beleidigungen auf Instagram geäußert. Ihr könnt mir gar nichts, schrieb er an die Hetzer gerichtet. Und kämpferisch? Im Gegenteil. Wir als Team stehen noch enger zusammen.
berichtet Christian von Stülpnagel über Hass und Hetze im Netz gegen Youssoufa Moukoko und Jessica Nkankam, nachdem sie im ersten EM-Spiel 2 Elfmeter verschossen hatten. Und wenn der DFB jetzt ankündigt, rechtliche Schritte einzuleiten, wenn die FIFA künstliche Intelligenz nutzt, um problematische Einträge in sozialen Netzwerken herauszufiltern und dagegen vorzugehen, wie wirksam ist das? Das habe ich vor der Sendung den Gewalt- und Konfliktforscher Andreas Zick von der Uni Bielefeld gefragt.
Also jede Aktion, Rassismus ins Hellfeld zu bringen durch Strafverfolgung ist gut. Wesentlich ist auch, da muss die Strafverfolgung auch bei den Fans, bei jenen, bei denen es ankommen soll, sichtbar werden. Reicht nicht nur, die Strafe zu verfolgen. Insofern, das ist eine gute Aktion. Aber natürlich reicht das nicht aus, weil wir haben ja auf der einen Seite die strafbaren Formen von Rassismus und dann haben wir viele Formen von Rassismus, die dann bei Gerichten gar nicht mehr weiterverhandelt werden können, weil die noch gar nicht hinreichend anerkannt worden sind bei den Gerichten. Also insofern, da muss mehr Transparenz rein. Rassismus muss ins Hellfeld, muss dann aber auch dokumentiert werden. Und was dann Formen angeht der softwaregestützten Strafverfolgung mit künstlicher Intelligenz. Das ist die Frage, ob das tatsächlich wirksam ist. Das eigentlich Wirksame ist, dass Fußballfans, die gegen Rassismus dagegen halten, dass die gestärkt werden. Das war in der Vergangenheit schon so, sobald in den Stadien Fußballfanprojekte gestärkt werden, die gegen den Rassismus im Stadion vorgehen, ganz klar an diese Norm erinnern, dann haben wir ein gutes, wirksames Instrument.
Wie stark war die Unterstützung aus Ihrer Sicht? Wie haben Sie wahrgenommen, wie gut diese Fanprojekte in den letzten Jahren, ja Jahrzehnten gestärkt worden sind? Ist das immer ausreichend oder sind das eher so Wellenbewegungen?
Nein, ich glaube, es reicht überhaupt nicht aus, denn wir haben in den Stadien jetzt viele Probleme. Wir haben nicht nur den Rassismus, wir haben eine Politisierung des Fußballs. Das heißt, wir haben den Rechtsextremismus wieder zurück. Wir haben mehr Wut und Gewalt in der Gesellschaft und das wirkt sich auch aus. In unserer Mitte-Studie 2021 haben wir mal repräsentativ in der Bevölkerung gefragt nach Rassismus gegen schwarze Menschen. Und 16% sagen, schwarze Menschen sind zu empfindlich von Rassismus, die Rede ist. Und 26% sagen teils, teils. Und da sehen Sie das Ausmaß in der Gesellschaft, wie jetzt Rassismus betrachtet wird, wird verniedlicht. Und es ist genau das, was die U21-Spieler erleben, was sie auch sagen, solange wir gewinnen, alles gut. Aber wenn dann mal irgendetwas schief läuft, dann passiert etwas. Wir hatten ja solche Fälle auch gehäuft, auch bei der WM in Katar. Die französischen Nationalspieler, die einen Elfmeter verschossen haben im Endspiel, es gab Hasskampagnen. Und wir haben heute eine Zeit, in der Gruppen unterwegs sind in Social Media, die kommen aus verschiedenen Bereichen, die sofort jeden Anlass nehmen, um eine Hasskampagne, eine Emotionalisierung der ganzen Debatte voranzutreiben. Und da müssen Fanprojekte viel mehr im Personal, in allem ausgestattet werden. Da kommen die gar nicht hinterher.
Wie ist das denn? Wirkt das, was in der Gesellschaft an Radikalisierung vorgeht, die Sie gerade beschrieben haben, in den Sport hinein? Oder wirkt das vom Sport wiederum in die Gesellschaft hinein?
Ich glaube, Sie sagen genau das Richtige. Es gibt Wechselwirkungen. Wir sehen, dass es in der Gesellschaft ist. Das ist seit den 80er Jahren so, auch mit dem Aufkommen des Rechtsextremismus in den 90er Jahren. Solche Gruppen suchen den Fußball auf. Fußball ist eine besondere Arena. Da geht es um Körperlichkeit. Da wird ja auch gefeiert pure Emotion. Und dann dürfen wir uns überhaupt nicht wundern, wenn es dann pure Hass und pure Wut ist. Und dann geht vom Fußball aus auch über Fangruppierungen, die ja die Nähe suchen, wenn die rechtsextrem orientiert sind, suchen die dann auch die Nähe vor Ort in anderen Feldern. Da gibt es Wechselwirkung. Wir haben in der Gesellschaft, wir haben in den letzten Jahren während der Corona-Pandemie auch in der Gesellschaft einen Anstieg von vorurteilsbasierten Hasstaten. Da trifft es viele Gruppen, Menschen mit Behinderung, schwarze Menschen und so weiter. Und da sehen wir jedes Mal die Wechselwirkung zwischen diesen beiden Arenen, dem gesellschaftlichen und dem im Fußball.
Nun gibt es ja schon seit Jahrzehnten immer wieder Kampagnen. Also der DFB äußert sich ja sehr klar, dass er diese rassistischen Beleidigungen, alles das, was auf dem Platz, neben dem Platz, in den sozialen Netzwerken passiert, dass er das sehr stark verurteilt. Und es gibt auch tatsächlich richtige Kampagnen. Haben die alle nicht gewirkt? Und braucht es das permanent?
Ja, das Problem bei Rassismus abzubauen, da reichen Informationen nicht, dass Rassismus irgendwie nicht gut ist. Zum Teil bei der FIFA ist die FIFA ja selbst auch Gegnerin, Feind der Fußballfans. Die FIFA wird überhaupt nicht ernst genommen. Die machen eine Hochglanzkampagne und auf der anderen Seite sehen wir dann eben bei Katar, da gibt es eben das Verbot der Regenbogenbinde. Also das verstehen die Fans auch als Bigotterie. Und insofern ist das immer sehr brüchig mit solchen Kampagnen. Zentral ist, im Stadion dran zu erinnern, hier hat Rassismus ein No-Go und die Gruppen zu stärken, die im Stadion gegen den Rassismus vorgehen können, die Ansprache, die Gruppen erreichen können und die auch wissen, welche rassistischen Gruppen da unterwegs sind, dagegen zu halten, das ist ein gutes Konzept. Und insofern Informationskampagnen, ja, auch die Diversitätskampagne, die der DFB gemacht hat, Vielfaltskampagnen. Wir erinnern uns ja an das Sommermärchen und dann die WM in Südafrika. Das hat einen Effekt gehabt, weil das hat deutlich gezeigt, was die Norm ist und welche Norm gilt. Aber nur Hochglanzkampagnen, Rassismus ist nicht gut, das reicht überhaupt nicht aus.
Also die Haltung in Hochglanzkampagnen darzustellen ist schon wichtig, aber quasi das Minimum, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe.
Ja, das ist das Minimum. Sie müssen die Norm setzen. Es muss klar sein, welche Norm gilt. Aber es muss auch vermittelt werden, wo der Rassismus eigentlich beginnt. Der beginnt ja eben bei solchen Rufen, die wir hören im Stadion seit vielen, vielen Jahren. Der muss aber auch klar machen, dass Rassismus tatsächlich mit dem Sportereignis selber nichts zu tun hat. Und es muss klar werden, dass Rassismus als ein gesellschaftliches Problem dort auch anerkannt wird. Fans haben ein gutes Gespür dafür, wenn eine Hochglanzkampagne nur eine Hochglanzkampagne ist. Sondern da müssen wir auch mal gucken, wir sind in den Profiligen. Da wird viel Geld für solche Kampagnen ausgegeben. Aber die Fans wissen auch, was dann in den Nicht-Profiligen passiert. Und die suchen sich auch andere Orte auf. Wir sehen auch das, dass wenn Fangruppierungen, rassistische Rechtsextreme haftbar gemacht werden, dann wandern die, dann gehen die außerhalb des Stadions, gehen an andere Orte. Und insofern gehört dann eben ein Gesamtpaket dazu. Und dazu gehört auch der Mut, immer wieder von DFB und auch von FIFA unabhängige Fanprojekte, die nicht direkt von den Vereinen finanziert werden, weitaus deutlicher zu stärken. Da steht eine Europameisterschaft an. Wir hören viel über Nachhaltigkeitskonzepte. Aber angesichts der Lage in den Gesellschaften, angesichts auch des Aufpeitschens von Wut und Hass, den wir ja alle erleben, haben wir noch kein Konzept für die EM, die in Deutschland stattfindet. Was passiert, wenn dort Fangruppierungen auftreten, die eben versuchen, den Fußball zu politisieren? Was ja gerade in solchen Zeiten, wo es um eben Ökonomie geht, das ist ein wichtiges Thema, die Ökonomisierung des Fußballs, da können die andere Fans ansprechen. Und Wut, Hass, Rassismus wird auch geäußert, um die Aufmerksamkeit zu bekommen und Fans an sich zu binden, so perfide das klingt.
Also, auf der To-Do-Liste steht jetzt quasi vor der anstehenden Europameisterschaft nicht nur diese Hochglanzkampagne in die Welt zu setzen, sondern dahinter muss eine glaubwürdige Haltung bis tief in die Wurzeln hineingehen. Das heißt, es braucht eine Glaubwürdigkeit. Und darüber hinaus, was noch?
Da müssen die Spielorte gut aufgestellt werden. Wir brauchen ein Gewalt- und Rassismuspräventionskonzept. Und zum Rassismus gehören große, weite Facetten, also schon im Vorfeld. Das Zweite ist, wir brauchen eine Dokumentation solcher rassistischen Taten. Wenn Rassismus passiert, dann ist das nicht nur eine Gerichtssache. Wir sagen jetzt beim Rassismus, der Fall kommt, es kommt zur Anzeige, dann sollen die Gerichte das verhandeln und dann war es das. Das funktioniert so nicht. Ich plädiere sehr dafür, dass wir auch dann so etwas haben wie einen Rat, der im Einzelnen die rassistischen Fälle durchgeht, um aus ihnen zu lernen. Und dazu müssen wir den Rassismus ins Hellfeld holen. Wir müssen all die rassistischen Facetten, die im Stadion, so ein attraktiver Ort für die Gesellschaft, aber da wird eben Rassismus noch ausgehandelt, wo wir das nochmal genauer untersuchen, was passiert dort alles und sich dem dann stellen. Wir haben eigentlich genügend Kapazitäten. Wir müssen es eben nur ernst nehmen. Und dazu gehört, überlegen, welche Intervention hilft. Nur das Recht und die Gerichte das machen zu lassen, da muss im Vorfeld im Stadion etwas passieren. Also schon bei der Anreise von gewaltbereiten, rassistisch orientierten Fans eine Ansprache erfolgen. Das gehört alles mit auf das Tableau. Also im Grunde genommen ein Strategieplan Antirassismus, den nicht die Vereine oder Verbände alleine machen, sondern sich dort hinreichend Expertise einholen, wie das ja Politik eben auch macht.
Vielfach resignieren Menschen ja auch, weil sie eben bei den Gerichten gerade eben nicht weiterkommen. Mhm. Da wird etwas identifiziert, es wird zur Anzeige gebracht und dann am Ende kommt da keine juristische Konsequenz raus. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel der DFB sagt, er geht juristisch dagegen vor, dann ist das sicherlich der erste Schritt. Aber die Frage, wenn es dann keine entsprechende Sanktion gibt, wie problematisch ist das wiederum? Wie wirkt das wieder zurück, auch in die Szene?
Das wirkt erstmal auf die Spieler zurück, die rassistisch beleidigt werden, die herabgewürdigt werden. Denn wir wissen, wenn Opfer ein Recht nicht bekommen, dann wirkt das traumatisierend nach. Dann gibt es, oder was sie auch gerade erleben, die großen Kampagnen, Hasskampagnen im Netz. Das ist ja im Grunde genommen das, was wir als sekundäre Viktimisierung bezeichnen. Erst erleben sie es im Stadion und dann sehen sie es im Netz. Das heißt, die Angst verstetigt sich. Insofern ist diese Strafverfolgung immer nur ein Aspekt. Es braucht auch Antirassismuskampagnen und Strategien im Netz, deutlicher dagegen vorzugehen. Das ist hochrelevant. Da müssen eben jene gestärkt werden, die eben im Netz, in Social Media auch dagegen halten können. Das heißt, es ist dann tatsächlich eine kleine gesamtgesellschaftliche Aufgabe im Sport, weil eben Menschen aus der Gesellschaft in den Sport hineingehen. Und ich würde raten, das mal zu bündeln und all die verschiedenen Projekte auch mal zu einem Kongress zusammenzurufen, um zu gucken, wie in dem Bereich des Fußballs, des Sports Rassismus stärker gebremst werden kann und etwas Positives, ja auch die Diversität noch besser gefördert werden kann.
Es ist ja immer schwierig, am Ende tatsächlich eine Sanktion auszusprechen, wenn es die rechtliche Grundlage nicht hergibt. Gleichzeitig haben Sie ja gerade gut beschrieben, wie das dann auch wieder rückwirkt, retraumatisierend. Inwieweit ist da noch Handlungsbedarf, dass auch, was die Justiz angeht, noch mehr Sensibilisierung vorgenommen wird, dass das diese Wirkung ebenso verheerend ist, wenn da am Ende nichts bei rumkommt?
Also wir sagen seit vielen Jahren, nicht nur in dem Fall von Fußball, Sport, Fangewalt, Rassismus bei Fans, sondern das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, dass wir oft in den Gerichten selber wird oft erst überhaupt einmal verhandelt, ob das jetzt rassistisch ist oder nicht. Und wir haben Gerichtsentscheide in anderen Fällen gehabt, wo eindeutig das, was wir in der Wissenschaft als Rassismus bezeichnen und wo wir eigentlich auch aufzeigen können aus Studien, das hat massive Folgen für die einzelnen Personen, für ihre Familien, für die Freunde, Bekannte. Das ist Rassismus, trifft nicht nur die einzelne Person, sondern gleich ein ganzes soziales Netz. Da haben die Gerichte gesagt, das können wir nicht beurteilen. Da haben die Gerichte zum Teil auch entschieden, naja, so schlimm ist es nicht. Da spiegeln Gerichte das wieder, was gesellschaftlich auch weit grassiert, nämlich die Idee, naja gut, man darf ja hier gar nichts mehr sagen in Deutschland und Rassismus, naja, die Spieler sind zu empfindlich. Die kriegen viel Geld, die stehen auf dem Platz und dann müssen die auch einiges ertragen. All das spielt in die Gerichte hinein und wir wissen nicht, was eigentlich in den Gerichten abläuft. Da fehlt uns viel Wissen, da fehlt viel Förderung, auch das mal genauer zu analysieren. Und dann haben wir vor einigen Jahren mal auch in einem Fußballverband uns Sportgerichte angeguckt. Das sind ja Laiengerichte, die dann solche rassistischen Vorfälle behandeln, in den Nicht-Profi-Ligen. Da ist das Ausmaß von Rassismus noch viel höher. Da gibt es überhaupt keine Instrumente, da die Laienrichterinnen und Richter hinreichend auszubilden und zu sensibilisieren. Denn das Problem ist, dass Menschen, die eben rassistische Einstellungen haben, von sich selbst gar nicht das Bild haben, dass das Rassismus ist.
Braucht es denn auch eine gesetzliche Verschärfung?
Na, es braucht vor allen Dingen Maßnahmen, Strafverfolgungsmaßnahmen. Wir wissen aus dem Bereich der Fußballgewalt, Gefährdeansprachen, also auf Personen passende, nach ihren Lebensumständen passende Strafen. Es braucht nicht unbedingt nochmal härtere Strafen, sondern eigentlich haben die Richterinnen und Richter die Möglichkeit, Rassismus heute hart zu bestrafen. Das gibt es schon. Und die Strafen können auch sehr empfindlich sein, weil sie eben den Lebensalltag, die Arbeit und so weiter berühren. Nein, es braucht eine viel bessere Einschätzung, wo fängt Rassismus an und wo hört er auf. Und das einfach zu sagen, dass Richterinnen und Richter diese Kompetenzen haben oder das steht eben im Gesetzestext, das ist nicht so. Denn die Gerichte haben einen Spielraum, das soll sie haben. Sie haben die Freiheit, die Fälle unterschiedlich zu beurteilen. Es gibt nicht den einen Fall, was wir jetzt gesehen haben, das führt automatisch zu dieser oder jener Strafe. Die Gerichte sind unabhängig. Aber sie können eben viel besser gebildet werden, in diesem Bereich auch Rassismus hinreichend gut zu erkennen, um dann das Strafmaß genau anzupassen.
Soziale Medien geben ja oft ein falsches Bild von der Gesellschaft ab. Insofern, als dass eben der Eindruck entsteht, dass eine rassistische Grundhaltung eben die vorherrschende Meinung ist oder zumindest eine sehr stark ausgeprägte Meinung ist. Und möglicherweise stecken aber nur sehr wenige Personen dahinter. Wie sehen Sie denn als Forscher in diesem Bereich die Diskrepanz zwischen dem, was sich dann in den sozialen Medien abspielt, gegenüber dem, wie tatsächlich die Haltung in der Gesellschaft ist oder die Mehrheitshaltung?
Das Problem ist, Minderheiten, Minoritäten, es sind Kleingruppen, es sind rechtsextreme Fangruppierungen, rassistische Fangruppierungen, die können die Norm setzen, indem sie eben den Rassismus ins Stadion bringen. Dann orientieren sich auch andere Herumstehende an dieser Norm. Denn es geht ja nicht nur um den Rassismus, sondern es geht auch um viele, die da herumstehen, die es witzig finden, die es abfilmen, die es dann weiter posten. Und das Problem mit den sozialen Medien, dass Wut, Hass, Rassismus, Herabwürdigung dort viel präsenter ist, weil eben Rassistinnen und Rassisten in die Netzwerke gehen, um dort unentdeckt anonym zu posten, das ist tatsächlich eine große Herausforderung. Wir haben im Netz nicht die tolerante Mehrheitsgesellschaft. Und insofern brauchen wir, wie in der Gesellschaft, brauchen wir starke Zivilgesellschaft, die dann eben dagegenhalten kann. Das ist nicht unbedingt die absolute Mehrheit. So etwas brauchen wir in den Sportstätten und den dann eben auch in den Stadien. Und das wird dann, denn wir hatten einige Stadien in der Vergangenheit, da gab es rassistisch orientierte Gruppen, die haben versucht, die Stimme da hineinzubringen und die Vormachtstellung, solche Gruppen suchen, auch den Raum zu besetzen. Und dann gab es Gegenaktionen. Und dann sind die auch verschwunden. Denn das ist dann für die Gruppen, wenn sie nicht mehr durchkommen, auch unangenehm. Aber natürlich ist diese Herausforderung, soziale Netzwerke, Toleranzappelle führen auch nicht zu so viel Aufmerksamkeit wie solche rassistischen Bilder. Da ist tatsächlich noch viel zu tun und da sind wir im Grunde genommen am Anfang einer Digitalisierung auch von Fankulturen und von auch medialen Parallelwelten. Da kommen auch etablierte Medien wie Ihre nicht unbedingt gut hinein, weil mittlerweile wird der Rassismus in digitalen Medien eben auch gut organisiert durch rassistisch orientierte Gruppen. Und es treibt mich, weil eigentlich suche ich seit vielen Jahren immer wieder Unterstützung, auch in der Forschung. Wir werden kaum angesprochen. Da tun sich dann eben DFB, DFL, FIFA sowieso nicht. Die versuchen dann eben auch, die Forschung dann so zu haben, dass das Hochglanzprodukt Fußball eben nicht beschädigt wird. Also wir merken das auch, diese Spannung. Der Fußball ist halt ein kommerzielles Hochglanzprodukt und darf bitte nicht beschädigt werden durch solche rassistischen Töne. Und deswegen will man am liebsten den Rassismus nicht haben. Da soll Polizei rein, Gerichte rein. Und dann will man es weghaben, weil es eben ein Hochglanzprodukt ist. Das macht es aber wahnsinnig schwierig, sich dann intensiv und systematisch damit auseinanderzusetzen. Denn dann müsste man eingestehen, dass der Fußball ziemliche Kratzer hat.